Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Diesmal ist Jasmin Riedl unser Gast. Sie ist Professorin an der Bundeswehr-Uni in München und hat ein ganz spannendes Forschungsfeld, wie ich finde. Denn sie untersucht gemeinsam mit einem interdisziplinären Team aus Politikwissenschaftlern, Informatikern und Mathematikern, wie Social Media auf unsere Gesellschaft, auf unsere Demokratie und auf unser gemeinsames Zusammenleben wirkt. Liebe Jasmin, ich freue mich, dass du heute zu Gast im Podcast Werte und Leadership bist. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Du bist ja jemand, der auf viel in der Gesellschaft unterwegs ist, viel mitkriegt, viel hört, viel auch auf Social Media unterwegs ist, weil das dein Teil deines Forschungsgebiets ist. Deswegen bin ich total gespannt, welche Werte du dir für heute überlegt hast und mit welchem Gegenstand und welchem Wert du starten möchtest ins Gespräch.
Ja, genau. Ich habe dir und euch drei Gegenstände mitgebracht. Und der erste Gegenstand, den ich mitgebracht habe, ist überschaubar klein, dunkelrot, relativ flach und kann von jedem deutschen Bundesbürger, Bundesbürgerin im Haushalt sein. Meinen Reisepass habe ich mitgebracht.
Ein Reisepass,
genau,
sehr schön.
Meinen aktuellen Reisepass.
Was verbindest du damit?
Ich verbinde damit also das, was uns eigentlich ausmacht in Deutschland, mich sozusagen mit meinem Leben hier, als Europäerin, weil es ist ja auch erstmal steht oben drüber Europäische Union und darunter Bundesrepublik Deutschland. Ich verbinde damit eigentlich so einen ganz wesentlichen Grundwert, nämlich Freiheit und zwar auf verschiedenen Ebenen. Also sowohl Reisefreiheit, ganz persönlich. Ja, man sagt ja auch immer, der deutsche Reisepass ist ein sehr mächtiger, mit dem man wirklich auch in viele Länder gut einreisen kann, sich dort aufhalten kann. Und ich verbinde damit den Umstand, dass wir unglaublich viele Privilegien haben in unserer Gesellschaft, mit unserem Leben hier in Deutschland. Und als Wert, glaube ich, ist einer, für mich ein ganz wesentlicher ist, dass ich Verlässlichkeit erlebe. Also hier mit meinem Leben in Deutschland. Wir haben Rechtsstaatlichkeit. Ich kann mich auf die Gerichte verlassen, auf die Polizeien verlassen, auf Sanktionierung, wenn Gesetze nicht eingehalten werden, beispielsweise. Und das gibt einem doch sehr viel Sicherheit und Gewissheit, Verlässlichkeit. Und das sind, ja, das sind Werte und aber auch Tatsachen, die ich so stark finde und die mir auch im Inneren einfach viel Sicherheit geben. Und ich glaube, du hast es gerade auch angesprochen, mein Arbeitsbereich ist ja auch gerade viel rund um die Verträglichkeit von Demokratie mit Social Media und die schwierige Beziehung von digitalen Plattformen mit Demokratie. Und da sehe ich ja sehr oft auch, ich sag mal so, die hässlichen Seiten des Miteinanders oder besser gesagt des Gegeneinanders. Also wie Menschen dann doch aufeinander einhacken in der digitalen Welt, wie wir Polarisierungen sehen und erleben, im Zwischenmenschlichen, aber auch im Politischen. Und da dann, also gerade angesichts dieser doch hässlichen Seiten von Politik und Gesellschaft, die sich dort digital auch zeigen und die ja aber auch massiv befördert werden durch diese Besonderheiten und Eigenheiten, die die Plattform mitbringen. Also die heben ja besonders die schlechten Nachrichten hervor. Es wird besonders hervorgehoben, was reißerisch ist, ja. Und angesichts dessen einfach auch sich, ja, wenn ich dann so einen Reisepass anschaue, meinen Reisepass ansehe, auch dieses Vergewissern, was es eigentlich braucht und was denn doch auch der Kern ist, nämlich die Art und Weise, wie wir zusammenleben wollen. Darum geht es doch. Und deswegen finde ich, ist der Reisepass so ein für mich schönes und passendes Objekt, Symbol für diese Werte, die uns auch als Demokratinnen und Demokraten auszeichnen.
Ja, absolut. Kann ich total gut nachvollziehen. Und das ist ja so, ich fand es ja sehr schön, du hast ja was in der Hand, ne? Du hast einen Reisepass, das ist diese physische Welt. In der digitalen Welt haben wir ja keinen Reisepass. Ist das auch ein Teil des Problems? Was würdest du sagen? Weil da reisen wir ja von Forum zu Forum, von Plattform zu Plattform und das teilweise völlig anonym. Ist das was ein Problem ist? Oder wie guckst du auf diese Debatte?
Ja, also es ist in Teilen durchaus ein Problem. Nämlich immer dann, wenn Menschen aufgrund der Anonymität dazu verleitet werden, nicht zu ihrem Wort zu stehen, sag ich mal. Mhm. Ja. Also man kann Anonymität durchaus auch als Schutz begreifen. Also wir schauen ja mit einer sehr westlich-demokratischen europäischen Perspektive da drauf. Mhm. Aber es gibt ja auch Menschen und Gesellschaften, die eben nicht in freien Demokratien leben, ne? Wo wir auch wieder diesen Bezug da haben. Und für die ist Anonymität und im Verborgenen sich auszutauschen, vielleicht auch Opposition zu organisieren, die einzige Möglichkeit, um das ohne Sanktion, in dem Fall ohne Bestrafung machen zu können. Insofern ist meine Haltung dazu einerseits klar, also man muss zu seinem Wort stehen. Und es ist so, dass digitale Plattformen, der digitale Raum ist kein rechtsfreier Raum. Wir haben sehr wohl Gesetze, die genauso für die digitalen Plattformen gelten. Man darf physisch, wenn man sich gegenübertritt, Menschen nicht bedrohen. Und genauso wenig darf man das im digitalen Raum machen. Ja, aber es verleitet eben dazu, dass unter dem Schutz, unter dem Deckmantel dieser Anonymität, dass man dann doch noch mal ein bisschen rascher und herrscher aufeinander einschlägt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, die Leute werfen sich schon ganz schön heftige Sachen an den Kopf, obwohl sie identifizierbar sind.
Ja, da hat sich das Gesprächsklima sehr verändert in den vergangenen Jahren, ist so mein Empfinden.
Ja, es ist auch so. Man muss ganz klar sagen, die Logik von den Plattformen leistet da einfach einen enormen Beitrag. Denn also wir haben ja als Nutzerinnen und Nutzer keine direkte Geschäftsbeziehung mit einer von diesen großen Plattformen. Wir sind ja das Produkt. Unsere Aufmerksamkeit ist das Produkt. Und deswegen geht es darum, dass wir möglichst lange auf den Plattformen sind und bleiben. Und was hält uns da? Das ist ja auch evolutionär, einfach so tief einprogrammiert. Unsere Aufmerksamkeit geht dahin, was unsere Emotionalität sofort fesselt und packt. Was uns irgendwie neu ist, was uns erschrickt beispielsweise. Und mit diesen Mechanismen, die uns einfach so tief einprogrammiert sind und die ja auch über Jahrtausende einfach enorm wichtig waren, ja, mit dieser Aufmerksamkeitslogik wird eigentlich auf den Plattformen gearbeitet, dass wir da bleiben. Und das führt dazu, dass uns viel mehr negative Sachen ausgespielt werden, dass wir viel mehr emotional aufgeladene Nachrichten erhalten. Insofern ist es sogar so, dass es könnte sein, dass du was schreibst auf einer Plattform, aber immer positiv, immer positiv, immer positiv. Und es ist ziemlich sicher, dass wenn du immer negativ, negativ, negativ und reißerisch schreiben würdest, deine Nachricht mehr Sichtbarkeit bekommt.
Ja, das heißt, wir manipulieren oder lassen uns da manipulieren so ein Stück weit und polarisieren vor allen Dingen, oder?
Ja, es ist ein Stück weit, also Manipulation insofern, weil es ein Ausnutzen unserer ganz grundlegenden Verhaltensweisen ist und weil es uns schwerfällt, darüber hinauszuwachsen. Also es braucht ja eine Art von bewusster Emanzipation und Bewusstsein darüber, dass mich das dort hält. Also es ist ich esse wahnsinnig gerne beispielsweise Chips und sich dann das sozusagen vom Mund abzusparen und zu sagen, okay, ich mag das total gerne, aber ich weiß, es ist blöd, wenn ich jetzt morgens, mittags und abends immer eine ganze Tüte esse. Ja? Es braucht ja dieses Bewusstsein dafür und dann das aktive Andershandeln. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Plattformbetreiber sollten nicht in der Lage sein, uns jeden Quatsch auf den Tisch zu legen, jeden Quatsch ins Handy reinzuspülen.
Aber da gibt es ja weniger Regeln als jetzt in der Nahrungsmittelindustrie. Sie sprichst du ja gerade wahrscheinlich bewusst an, weil da hast du hinten die Nährwertangaben dann. Also wer sich interessiert, der wäre zumindest aufgeklärt und bestimmte Sachen dürfen ja auch gar nicht rein in so eine Chipstüte.
Ja, genau, das denke ich mir nämlich auch mal. Es wird dann auch so häufiger, finde ich, sehr kritisch gesehen, wenn ich fordere, wir brauchen eine viel stärkere Regulierung. In manchen Kreisen ist das Wort Regulierung, da stellen sich manchen die Nackenhaare hoch. Kann ich auf der einen Seite auch verstehen, auf der anderen Seite, der Landwirt, der Metzger darf uns das Schnitzel nicht so auf den Tisch legen, wie es unter Umständen die allerbilligste und beste Version für ihn oder für sie wäre, ja. Genau, und es gibt durchaus Möglichkeiten, es hat sich auch einiges schon getan, ja. Also wir haben den Digital Services Act, mit dem sehr wohl schon gerade die großen Plattformbetreiber viel stärker an die Leine genommen werden können, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Aber es braucht auch den öffentlichen Druck. Es braucht die Unterstützung der Wissenschaft, von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich dafür einsetzen. Und auch kontinuierlich aus den europäischen Gesellschaften Druck ausüben auf die EU-Kommission beispielsweise und damit dann letztlich auf die Plattformbetreiber. Ich meine, wir haben auch, das muss man auch sehen, als Wissenschaftlerinnen oder auch als Menschen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren, wenn wir uns für diese schlechten und dunklen Seiten der Plattformen ja einsetzen, dafür Aufmerksamkeit zu erzeugen, dagegen vorgehen, vielleicht sogar mit Gerichtsverfahren. Wir sind ja auch, wir stehen ja sehr wohl stark unter Kritik. Also wenn wir uns jetzt beispielsweise das anschauen, was mit Hate Aid kurz vor Weihnachten gewesen ist, ja, also dass man nicht mehr in die USA reisen darf. Unser Forschungsprojekt Sparta, was ich leite, ist auch auf so einer merkwürdigen Plattform aufgelistet als Teil eines europäischen Zensursystems. Also wir haben, und das ist dann schon so eine Frage, wie gut kann man noch frei forschen, wie stark ist der Gegenwind? Also klar haben wir eine Freiheit in Forschung und Lehre in Deutschland, das ist nicht die Frage, aber wir haben schon auch Teile, wo wir auch den Gegenwind auch entsprechend spüren. Und da gegenzuhalten und da auch diesen DSA, den Digital Services Act, zu stärken und zu sagen, nee, wir müssen da dranbleiben, dass wir die Plattformen nicht schalten und walten lassen, wie sie es gerne hätten. Das verlangt schon auch ein bisschen was ab.
Absolut, das glaube ich sofort. Und wie schätzt du da die Strömung ein? Es gibt ja auf der einen Seite die, die sagen, wie du, das gehört reguliert, wir müssen es auch nachhalten. Das ist ja auch ein Thema, wenn du ein schönes Gesetz hast, aber es wird dann nicht umgesetzt, dann bringt es ja auch nichts. Es gibt also Leute, die fordern, dass man das auch stärker nachhalten muss und auch, dass die Rechtsstaatlichkeit da auch sozusagen ja angewendet wird. Und andererseits der Druck von Trump und Co., die das gerade nicht wollen und unheimlichen Druck ausüben. Hast du das Gefühl, unsere Politik, auf welchem Weg sind wir da?
Also genau diesen Konflikt und diese Konfrontationsstellung, die du gerade da benannt hast, die sehe ich sehr wohl genauso. Die haben wir, dass wir diejenigen, die sich engagieren dafür, dass wir ordentliche Umgangsformen im digitalen Raum haben, die gerade auch US-amerikanischen Plattformbetreibern was entgegenhalten wollen, die stehen gleich unter diesem Kreuzfeuer. Ihr schränkt die Redefreiheit ein, ihr unterstützt Zensur und es kommt sehr stark natürlich auch aus den USA zurzeit. Und mein Eindruck ist, dass das zwar hier und da mittlerweile stärker thematisiert wird in der deutschen und auch in der europäischen Politik. Also wir haben jetzt auch gerade in den vergangenen Wochen zum Beispiel aus Spanien nochmal sehr deutliche Signale gesehen, ja. Aber da ist immer noch einiges an Luft nach oben. Einiges an Luft nach oben. Also zum Beispiel haben wir ein Digitalministerium im Bund mittlerweile. Da würde ich schon erwarten, dass das noch mal deutlich stärker sich auch in diesem Sinne, in diese Richtung positioniert. Das Innenministerium, Verteidigungsministerium, das wären jetzt Wirtschaftsministerium, das sind so alles Ressorts, die ich in diesem Themenfeld, was ja so ressortübergreifend ist, schon auch Verantwortung zuschreibe und Kompetenz. eigentlich. Mhm. Es ist deren Kompetenzbereich oder sollte es sein. Und da ist noch viel, viel mehr Luft nach oben. Mhm. Also das ist, ich erkläre mir das schon immer ein bisschen so, dass man im politischen Alltagsgeschäft so viele verschiedene Aufgaben hat. Ja, Rente, Arbeitsmarkt, Finanzen, Bildung. Ja. Also man kann jetzt das beliebig machen, die Liste. Und in dieser großen Liste sind die Prioritäten das, was sozusagen das Dringendste ist, was man zuerst angehen muss. Da glaube ich zu sehen, dass das Thema Plattformregulierung, Schutz der Demokratie gegen das, was digital passiert, dass das eben nicht so hoch priorisiert wird. Da könnte man jetzt lange drüber reden, warum andere Themen vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber das hat eben, das ist nicht ganz, ganz oben. Ich sehe ein bisschen eine Veränderung, gerade auch durch die geopolitische Lage. Und habe den Eindruck, dass es diesen geopolitischen Druck braucht, um diesem Thema auch mehr Sichtbarkeit in Politik und Gesellschaft zu geben.
Wie meinst du das? Was ist das für ein Druck und warum verändert das die Priorisierung?
Also ein wesentlicher Punkt ist, dass die Trump-Administration ja sehr stark und offensiv agitiert gegen die Bemühungen um vermeintliche oder tatsächliche Redefreiheit digital, beziehungsweise deren Einschränkung.
Ja.
Und das eben in Verbindung mit dem Umstand, dass man sich in Deutschland und Europa über die Solidarität der US-Administration nicht mehr ganz so umfangreich immer sicher ist, sage ich mal. Ja.
Und, absolut, ja.
Also ich bin ja gespannt, die Münchner Sicherheitskonferenz startet ja gerade und wir wissen ja, von der vergangenen haben wir vielleicht den ein oder anderen Klingelton noch im Ohr.
Richtig.
Von Vance, und schauen wir mal, was da jetzt dieses Mal passiert. Also das ist das eine, dass da auch so diese Loyalitäten und dieser gemeinsame Wertekanon vielleicht zumindest ein Stück weit im Bröckeln sich befindet. Und ich glaube, das macht schon nochmal was. Und ein anderer Punkt ist dieser doch nun schon sehr, sehr lange anhaltende Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und wir wissen ja auch, dass einiges, was auf den Social-Media-Plattformen passiert, bewusste Einflussnahmeversuche sind in die Kommunikation, in die Deutung dessen, was ist wirklich, die Deutung dessen, was ist richtig und falsch. Ein Teil dessen kommt ja auch aus Russland und ist gezielte Einflussnahme und Manipulation des öffentlichen Raums und der öffentlichen Debatten. Also das ist auch definitiv, das ist kein Hirngespinst. Es gibt sehr viele und umfangreich Nachweise in verschiedensten Krisen, Ereignissen. Es ist nicht nur zu Wahlen, sondern bei allem Möglichen ständig können wir immer wieder solche Einflussversuche und Manipulationen im digitalen Raum sehen, aus dem russischen Umfeld, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, da ist mittlerweile auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit bei Gesellschaft und Politik in Deutschland. Und das meine ich, sind jetzt so zwei Beispiele, was sich einfach geopolitisch verändert hat.
Ja. Und was er eingangs sagt, dieser Reisepass ist für dich der Wert Freiheit. Das ist ja dann auch ein Stück weit, würde ich das richtig beschreiben, wenn ich sage, du kämpfst sozusagen auch im digitalen Raum, dass die Freiheit da erhalten bleibt. Weil es gibt ja so Akteure, wie du es gerade beschrieben hast, die wahrscheinlich genau das unterminieren wollen. Diese Freiheit, die wir haben, ein Dorn im Auge, ist es natürlich einfacher, wenn man überall Autokratien hätte. Ne? Dann braucht man sich da nicht mehr mit rumärgern.
Da muss man sich nicht mit rumärgern. Genau, das macht einiges leichter, wenn die Leute einfach folgen, weil sie Angst haben. Ja, es ist einerseits dieses Einsetzen für Freiheit, aber auch insgesamt für den Wertekanon. Weil was ja auch damit einhergeht, ist, nicht nur die Freiheit, mich bewegen zu dürfen, sagen zu dürfen, was ich möchte, und beispielsweise mich einzubringen in die Politik, Partizipationsrechte, sondern es ist auch schon nochmal dieser Punkt mit den Sicherheiten und Gewissheiten. Ich muss keine Angst davor haben, mich hier zu bewegen. Ich muss keine Angst davor haben, mich zu äußern. Und das als Grundvoraussetzung für freies und sozusagen authentische Verhaltensweisen, sag ich jetzt mal, das halte ich für unglaublich wertvoll. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Jetzt haben wir lang über den Reisepass gesprochen. Du hast noch was dabei.
Ja, ich habe noch was mit dabei. Es ist unter Umständen sogar kurz ein gar nicht so ganz guter Anknüpfungspunkt. Ich habe etwas dabei.
Oh, das sind Schuhe, Radschuhe,
das sind,
oder?
Das sind das? Schuhe und
die Kletterschuhe.
Es sind Kletterschuhe. Es sind Kletterschuhe, meine Kletterschuhe. In dem Fall, das sind so Kletterschuhe, die haben immer eine ganz viel Gummierung, ganz viel Gummi, damit man damit ja guten Halt hat auf den Klettertritten beim Klettern. und die haben noch so einen Klettverschluss, damit man sie schnell auf und zu machen kann, weil die sind üblicherweise nicht sonderlich bequem. Also Kletterschuhe sind immer sehr eng absichtlich, damit die Kraft, die vorne auf den Fuß, auf die Fußspitze, auf den Zeh kommt, ja, dass die sich so richtig gut speisen kann aus dem Unterschenkel, aus der Unterschenkelmuskulatur und dass man da so richtig Druck drauf kriegt und nicht, ich sag jetzt mal wie bei so einem Turnschläppchen, dass sich die Zehen so umbeugen können. Die sollen richtig schön festgekrallt und zusammengepackt sein. Genau, das sind meine Kletterschuhe. Habe ich heute Morgen auch noch getragen. aber nur zu, in Klammern, zu Trainingszwecken schnell in der Kletterhalle. Weil, wenn man so berufstätig ist, dann kommt man nicht mehr.
Muss man es irgendwo reinquetschen, gell?
dann muss man es wo reinquetschen. Und dann komme ich gar nicht so sehr dazu, was so ein Teil von dessen Wert ist, den ich damit verbinde. Weil es sind auch mehrere Punkte, die mir da sehr am Herzen liegen. Und einer ist tatsächlich Ruhe und so Fokus bei sich. Und das muss ich sagen, das kann ich jetzt nicht so gut, wenn ich schnell kurz morgens in die Kletterhalle gehe.
Ja, klar.
Das ist dann eher, um im Training zu bleiben, was aber ein zweiter ganz wichtiger Wert für mich ist, den ich damit verbinde, nämlich Leistungsbereitschaft und auch Beharrlichkeit. Also wirklich
dranbleiben,
dranbleiben so. An den Dingen. Ja. Genau, das sind meine Kletterschuhe, mit denen ich, also die muss man so alle, kommt drauf an, wie viel man klettert, aber ich sag jetzt mal so alle anderthalb Jahre muss man die schon wechseln. Ich habe auch mehr als ein Paar. Aber sie begleiten einen dann doch bei den ein oder anderen Abenteuern sehr umfangreich. Und ja, ich schätze das sehr. Es hat auch was mit Vertrauen zu tun. Das ist auch noch so eine weitere Komponente, die mit reinkommt. Also ich schätze das zuerst sehr, dass wenn ich beim Klettern bin, also vielleicht, ich gehe am liebsten draußen klettern. Dann ist man irgendwo am Wald oder so und dann hat man so ein Stück Wand. Das ist jetzt nicht Bergsteigen. Also ich gehe jetzt nicht auf die großen Berge und fahre dann mit Skiern runter oder sowas. Ne? Das ist es nicht, aber so ein Stück Fels, der ist dann irgendwie 10 bis vielleicht 40 Meter hoch. Und das Ziel ist, eine möglichst, also für den sportlichen Aspekt, eine möglichst schwere Kletterroute durchklettern zu können, ja. Aber neben
bezwingen. Oder
ja, genau, dieses Bezwingen und so. Aber es ist eben nicht nur, was ich damit verbinde, diese Leistung und dieses was erreichen, sondern draußen am Fels, da hat man auch so eine Ruhe. Und
also dieser Neues dann weg ist, ne? Du bist dann nur fokussiert auf dich, auf deine Strecke, auf das, was du da gerade den nächsten Griff vielleicht vor dir hast, oder? So stelle ich mir das vor.
Ja, genau. Und wir sind doch häufig so, so unglaublich vielen Reizen ausgesetzt. Ja, sowohl im Privaten, aber auch in der Arbeit. Ne? Ständig klingelt das Telefon, dann kommt wieder eine E-Mail rein, dann klopft jemand an der Tür, was ja auch irgendwie toll ist, dass so viel passiert. Aber so dieses so in so einen Fokus reinzukommen, in so eine innere Ruhe und eine äußere Ruhe, die sich so ergibt, das finde ich ist etwas, was sonst so im beruflichen und familiären Alltag nicht so leicht mehr zu haben ist. Und das schätze ich einfach wirklich sehr. Ja, und das ist das, was ich mit dem Klettern unter anderem verbinde, dieses so diese Ruhe zu haben, bei sich zu sein, nach sich zu schauen, was ich glaube ich auch sehr wichtig finde, dass man einfach auch in sich reinfühlt, wo bin ich gerade, wie geht's mir gerade, wie sind meine Bedürfnisse, gerade auch als, ja, als berufstätige Mutter. Ja, das ist ja, dann kommt ja noch so eine zusätzliche, wunderschöne, aber trotzdem auch vereinnahmende Aufgabe mit hinein, nicht wahr? Und da ist
ja, absolut.
Ja.
Und ich finde auch interessant, dass es so ein bisschen, also das ist ja auch im klaren Gegensatz zu der Forschungsthematik Social Media steht, wo ja genau das im Begriff das Gegenteil ist. Ja, alles geht schnell, ganz kurze Aufmerksamkeit auf dem einen, dann kommt schon das nächste. Ne, und da hast du ja wirklich sozusagen dir den Gegenpol ausgesucht, oder?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, es hat sich eher so ergeben. Es ist weniger eine bewusste Wahl gewesen. Aber ich habe gemerkt, dass dieser Sport, ich habe schon immer viel Sport gemacht, aber genau dieser, der ist der irgendwie so facettenreich, die Bedürfnisse, die ich habe, und facettenreich und umfangreich die Dinge, die mir wichtig sind, miteinander in der Lage ist zu verbinden.
Ja.
Und das ist irgendwie sehr schön, dass das so mir gelungen ist. Ich habe es auch mal lange Mannschaftssport gemacht und dann immer so zu bestimmten Tagen und Uhrzeiten zum Training und dann zum Turnier und so. Das, da habe ich irgendwie, ich habe den Sport gern gemacht, aber da habe ich mich nicht so mit verbunden. Aber so beim Klettern, da hat man vielleicht einen Klettersicherungspartner, Partnerin mit dabei und ansonsten ist so Ruhe und man ist so fokussiert und es ist auch die Leistung, die man selber erbringt dann in dem Moment.
Ja, klar, so. Man ist nicht abhängig von anderen, das stimmt.
Ja.
Aber ich nehme an, das ist noch ein dritten Gegenstand für uns. Ich bin auch schon ganz gespannt, was das ist.
Ja, ich habe einen dritten Gegenstand und den habe ich ausnahmsweise in meinem Telefon dabei, weil ich ihn sozusagen, ja, insofern ist es mein Telefon dabei, aber es ist ein Foto.
Ah, ein winterliches Foto, wenn ich das richtig erkenne.
Ja, es ist eher ein altes Foto, da sind die Farben ein bisschen verblichen.
Ach so.
Ja, ja, genau. Also es ist, die Jahreszeit ist schwer, es könnte Herbst sein tatsächlich, so ein bisschen im Herbst. Und auf dem Foto, das Foto ist sehr alt, das Foto wird sehr alt. Belassen wir es einfach damit. Ja. Und auf dem Foto sind zwei Personen zu sehen. Eine junge Frau, ungefähr 19 oder vielleicht 20 und ein junges Mädchen, ungefähr 3 oder 4. Und es ist ein Foto von meiner Mama und von mir.
Also aus deiner Kindheit.
Sozusagen. Genau, es ist ein Kindheitsfoto.
Was verbindest du damit?
Sein Kindheitsfoto von mir mit meiner Mama und damit verbinde ich etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, nämlich immer zu wissen und diese Verbindung zu halten, wer ich bin, wo ich herkomme. Ich finde, dass es unfassbar wertvoll ist, eine gute Beziehung zu seinem vergangenen Ich zu haben. Und ich glaube auch, dass es mir in meinem beruflichen Leben, in meinem Erwachsenenleben, in meinem professionellen Leben, auch in diesem, in der Art und Weise, wie ich rede, über zum Beispiel Politik, Gesellschaft, Social Media, dass es mir da unglaublich geholfen hat, ja, diese Geschichte zu haben, die ich habe. Und zu wissen, wo ich herkomme und was mich irgendwie ausmacht und wo ja, die Wurzeln, also im wahrsten Sinne des Wortes, die Wurzeln sind. Und ich glaube, wenn man das Privileg hat, wie ich, dass man eine Verbindung zu den Wurzeln haben kann. Das Privileg hat ja nicht jeder Mensch. Ne? Es gibt ja sehr vielfältige Gründe dafür. Aber wenn man das Privileg hat, eine Verbindung zu seinen Wurzeln haben zu können, dann ist es etwas, was einen unglaublich stärken kann fürs Leben. Und deswegen habe ich dieses Bild von meiner Mama und von mir mitgebracht, sozusagen, als gemeinsames Team.
Ja. Wann merkst du das besonders, dass es wichtig ist, diese Wurzeln zu haben? Du bist ja Fick mir vielleicht was vorweg. Du bist ja eine Frau, du bist eine Professorin. Und das allein ist schon ein Faktor, das dich hervorhebt, wahrscheinlich in deiner Umgebung. Und dann bist du auch noch in der Bundeswehr-Uni. Das ist mein Vorurteil, das sind ja lauter Männer. Stimmt vielleicht nicht, ist wahrscheinlich nicht so. Aber wie ist das?
Es sind tatsächlich mehr Männer da, ja, deutlich mehr Männer. Auch bei uns in den Staats- und Sozialwissenschaften an der Fakultät, an der ich bin. Ich finde, also ich habe sehr viele sehr unterschiedliche Menschen in meinem Leben kennengelernt. Mhm. Und dieses, ich bin eine erfolgreiche Frau, Professorin, das ist ja so ein bestimmtes Ökosystem, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja. und meine soziales Gefüge, meine soziale Heimat, familiäre Heimat ist eben nicht so wie diese, wie diese Akademia, wie diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern hat einen ganz anderen Bildungshintergrund, ganz anderen sozialen Hintergrund und auch regionalen anderen Hintergrund. So. Mhm. Und diese Vielfältigkeit, die ich dann einfach so in mir trage, ich glaube, die macht es mir leicht, mit sehr unterschiedlichen Menschen reden zu können.
Mhm.
Und ich kann mich dadurch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich dadurch per se besser einfühlen kann in Menschen. Ich glaube, es gibt Leute, die so ganz stark sich verbinden können emotional. Mhm. Aber ich würde sagen, ich habe ein sehr gutes Gespür dafür, wie sich Menschen fühlen in unterschiedlichen, also wenn sie so plötzlich in einem anderen Ökosystem sind, wenn sie plötzlich in einem anderen beruflichen oder sozialen Umfeld sind. Oder wenn sie vielleicht auch eine Studentin oder ein Student sind, die keinen bildungsbürgerlichen Hintergrund haben, die keine Eltern zu Hause haben, die selber Abitur gemacht haben oder entsprechend, ja, irgendwie, keine Ahnung, Ärzte, Juristinnen sind. Und ich glaube, das ist schon auch eine Stärke und das macht es mir für meine eigene Arbeit auch leichter manchmal. Das hat mir sicherlich nicht immer es leichter gemacht, weil man durch diese guten Wurzeln sich einerseits auch immer zu diesen Wurzeln hin erklären muss. Also warum machst du das so? Warum machst du das nicht so?
Ja, klar.
Was machst du denn da überhaupt? Bist du jetzt mal fertig mit dem Studium? Wann fängst du denn an zu arbeiten? Ja. Also dabei arbeitet man schon und so. Also man muss es dann manche Dinge mehr sozusagen zurückerklären. Das ist sicherlich nicht immer das Leichteste. Und wenn man einen anderen Hintergrund hat als die ganzen anderen oder gefühlt anderen Hintergrund hat als die anderen Politik- und Geschichte-Studentinnen, Studenten an der Uni Köln, das ist auch ein anderes Ökosystem gewesen, muss ich sagen. da fühlt man sich vielleicht auch nicht immer sicher und wohl und so. Aber mittlerweile muss ich sagen, ist das, ich glaube, das ist einfach eine enorme Stärke, die ich habe.
Ja, weil du ja quasi ständig aus deiner Komfortzone rausgeschüttelt wurdest, oder? So im Verlauf der Zeit.
Ja, ja, immer rausgeschüttelt. Stark,
wenn man's,
Und auch die Gewissheit, dass es geht. Verbindet übrigens die Kletterschuhe auch mit diesem Anteil wieder. Auch zu wissen, dass es geht, wenn man, es geht nicht für jeden und es geht nicht immer und in jeder Situation. Aber ganz oft dieses über sich hinauswachsen, über seine Grenzen hinausgehen, sich zu trauen, in was anderes, was Neues, was Schweres reinzugehen und dann zu erleben, dass es funktioniert. Das ist auch so eine mächtige Ressource. Also, weil einen das so stärkt, weil dann man weiß, man kann aus seiner eigenen Kraft heraus so gut aufstehen und Dinge schaffen.
Ja, absolut. Ich habe sogar kürzlich einen Podcast darüber gehört, über Longevity, also Langlebigkeit. Und die Wissenschaftlerin hat gesagt, dass die Menschen, die oft über ihre gefühlten Grenzen hinausgehen, die sind, die am längsten leben. Ich fand das spannend. Also, dir ist ein langes Leben vorhergesagt jetzt.
Och, wunderbar. Das finde ich ja jetzt eine tolle Neuigkeit. Klasse. Gell? Sehr gut. Nehme ich gerne mit.
Liebe Jasmin, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast warst in unserem Podcast.
Sehr gerne, es hat mir sehr viel Spaß, Freude bereitet und vielen Dank für die Einladung.
Das war die 67. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung David Meadows-Fertig. Postproduktion Leander Niederlechner. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.